Ich habe euch zwei Bibeltexte mitgebracht, die ich erst lesen werde. Und dann werdet ihr merken, wohin die Predigt geht. Der erste Text steht im Psalm 122. Ich freute mich über die, die zu mir sagten: Lasst uns ziehen zum Haus des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünscht Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Und aus Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flammen sollen dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Uns haben in den letzten Wochen viele erschreckende Bilder erreicht. Aus Israel und was an Leid dort geschieht im Land Israel, aber auch im Gazastreifen. Krieg in Israel, Krieg in Gaza. Die Bilder erschüttern. Was ist der Konflikt, um den es geht? Völkerrechtlich ist vieles, was dort geschieht, rein politisch schwierig. Problematisch und auch in den Siedlungsgebieten. Und rein politisch gesehen geschieht Unrecht. Aber der Konflikt geht viel weiter und ist viel früher wahrzunehmen. Warum rede ich darüber? Schon mal vorweg. Weil sich an Israel etwas zeigt im Leben dieses Volkes, das für uns heute immer noch elementar wichtig ist. Es geht um die Treue Gottes. Es geht um die Liebe Gottes zu Menschen. Es geht um Erwählung. Und gerade in einer Zeit wie dieser, in der vieles anfängt, schwierig zu werden, auch in der Argumentation, ist es wichtig, sich geistliche Grundlagen vor Augen zu halten. Und ja, das Volk leidet. Und ja, die Menschen in Gaza leiden. Und jeder Tote ist im Grunde zu viel. Da bin ich völlig mit dabei. Und dennoch muss man genauer hinschauen. Verfolgung und Diskriminierung des Volkes Israel hat nie aufgehört, auch seitdem es Israel gibt. Und es begann bereits damit, als sie ins Land damals einzogen. Israel war immer wieder im Kampf. Und leider trägt Deutschland eine traurige Last dadurch und auch die Christen. Und auch Luther, auf den wir uns als evangelische Freikirche berufen, hat dort ein trauriges Kapitel mitgeschrieben, in dem er zum Beispiel sagte, dass man ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecken soll und das, was nicht verbrennen will, mit der Erde überhäufen und überschütten soll, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon ewiglich sehe. Und dass man auch ihre Häuser und dergleichen zerbrechen und zerstöre. Und dass man ihnen eben alle ihre Betbüchlein und Talmudisten wegnehmen soll. Will das alles nicht helfen, müssen wir sie wie tolle Hunde ausjagen. Es gibt eine Menge Traurigkeit und schwierige Äußerungen. Greta, die Umweltaktivistin Greta Thunberg, beklagt zu Recht die Toten. Aber sie tut es auch zu einer unsäglichen Zeit, nämlich genau in dem Moment, in dem Dinge in Israel und im Gazastreifen passieren, bei denen man genau hinschauen muss, wer ist eigentlich der Verursacher. Und Dinge sehr schnell verurteilt werden und noch gar nicht klar ist, welches politische Kalkül dahinter ist. Aber jetzt von den Toten zu reden und vorher nicht zu sehen, was geschehen ist, geht nicht. Und sieht so aus, als ob man sich dazu stellen müsste. Und man muss sich dazu stellen. Und so sagt einerseits eine Israelitin, was jetzt geschieht, was uns geschieht, ist unsäglich traurig und was wir ihnen antun, ist traurig. Und eine andere Israelitin sagt, wenn Israel die Waffen niederlegt, wird es ausgelöscht. Wenn die Hamas und die Hezbollah die Waffen niederlegen, gibt es Frieden. Ganz sicher, auch der Staat Israel hat Unrecht getan. Und auch Soldaten tun Unrecht. Ich behaupte nicht, dass hier alles rechtens ist. Und dennoch, der Konflikt ist politisch zu kurz gedacht. Und dazu müssen wir einfach in die Geschichte Israels schauen. Und das weist auf eine Besonderheit hin, die durch Gottes Berufung gekennzeichnet ist. Durch Gottes Bund mit Abraham, durch Gottes Bund mit dem Volk am Sinai, 2. Buch Mose, 1 bis 34 zu lesen und festzustellen, Gott hat eine Berufung ausgesprochen und begleitet ein Volk in seine Umgebung. Und das ist rein politisch heute, wenn man das nicht auf der Reihe hat, einfach nicht zu fassen, denn hier geht es um ein Handeln Gottes. Hier geht es um Glauben. Und deswegen geht es tatsächlich in diesem Krieg auch um einen Glaubenskrieg. Und Glaubenskriege haben einen absolut schlechten Ruf, weil eindeutig gesagt wird, dass Glaubenskriege mit Vernunft nicht zu fassen sind. Und das stimmt. Sie sind mit Vernunft nicht zu fassen. Denn sie sind Vernunftsargumenten allein unzugänglich. Und doch, die Überzeugung einer jeden Kultur, wie man lebt als Sozialgemeinschaft, ist auf Regeln und Werte aufgebaut, die durchaus unterschiedlich sind in der Welt und die in der Vernunft völlig unterschiedlich verstanden werden. Und in diesem Sinne ist auch Politik ein ganzes Stück Glaube. Was heute geschieht, hat durchaus was mit uns zu tun, auch mit Israel, aber erlaubt mir, dass ich einfach zuvor nochmal in diese biblische Situation und die Situation Israels hineingehe. Ziel der arabischen Länder bei Gründung Israels war von Anfang an die Vernichtung. Auf den Straßen der Palästinenser oder palästinensischer Orte kann man immer noch lesen, konnte man und kann man lesen, heute töten wir die Juden und morgen die Christen. Tod allen Juden, Auslöschung Israels ist seit Jahrtausend eine stetige Forderung. Worum geht es? Um mehr als ein Volk. Gott hat Abraham zugesagt, ich werde dir ein Land geben und du sollst zu einem Volk werden und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und Gott macht durch die Führung Israels aus Ägypten und den Bundesschluss deutlich, dass es sein erwähltes Volk ist. Du sollst mir ein Volk sein von Heiligen und Priestern. Das Volk erhält eine Berufung und hält daran fest. Es erlebt aber dann eine Zerstreuung im Jahr 70 nach Christus. In Matthäus 24 wird davon gesprochen. Es bleibt hier kein Stein auf den anderen, sagt Jesus. Und er nimmt die Vorwegnahme, dass Rom Israel einnimmt und den Tempel zerstört, vorweg und ist dort zu lesen. Aber es ging ja weiter. Es ging weiter durch die Jahrtausende hindurch, durch die Zerstreuung, Verfolgung. Juden wurden als Brunnenvergifter bezeichnet, sie wurden verantwortlich gemacht für Pestilenzen. Man hat ihnen bereits in Rom nachgesagt, in Anschluss an das Abendmahl, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, nehmt alle davon, dass Juden und auch Christen, dann also vor allen Dingen auch Christen, die Kinder töten und dann im Abendmahl verspeisen. Ähnliches sagte man den Juden nach, dass sie Kinder töten und essen. Theorien zur Weltherrschaft über ein Finanzherrschaftstum gingen einher und manches andere. Suspekt waren vielen Völkern wahrscheinlich auch, gerade im Mittelalter, die Situation Israels und der Juden, weil sie in einer Umwelt des Analphabetentums lesen und schreiben konnten und rechnen. Nämlich durch ihren Glauben. Das lernten sie. Durch das Lesen der Tora, durch das Lesen der Gesetze, waren sie Schriftkundige und konnten, was viele in der Umgebung nicht konnten. Und das war gefährlich. Und doch gibt es eine Verheißung Gottes. Und ein paar will ich euch vorlesen, nur zwei. Es gibt ganz viele. Aber Jesaja 60 sagt, 10 bis 12, und die Söhne der Fremden werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Huld habe ich mich über dich erbarmt. Und deine Tore werden beständig offen stehen. Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen, um zu dir zu bringen den Reichtum der Nation und ihre gefangenen Könige weggeführt werden. Denn die Nation und das Königreich, die dir nicht dienen wollen, werden zugrunde gehen. Aus Jeremia 32, siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe, in meinen Zorn und in meinen Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihre Kinder nach ihnen zugute. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht mehr von ihnen abwende, ihnen Gutes tun. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes tun. Und ich werde sie in dieses Land pflanzen, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Denn so spricht der Herr, ebenso wie ich über das Volk das große Unheil gebracht habe, so will ich auch all das Gute über sie bringen, dass ich über sie rede. Es gibt sehr, sehr viele Verheißungen für Israel in den Propheten, die nicht erfüllt sind. Und dazu gehört eben die Sammlung Israels, wie sie geschehen ist nach dem Zweiten Weltkrieg und Juden zurückgekehrt sind in das Land. Warum kehren sie in das Land zurück? Es ist ja der Konflikt, dass sich dieses Land immer weiter ausweitet, dass immer mehr Menschen kommen. Warum kommen sie? Weil sie aus anderen Ländern kommen, in denen sie nicht in Frieden leben können. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg noch weitere Pogrome. Eine der bekanntesten ist der in Polen, aber Es ist nicht der einzige. Ich hatte eine Zeit lang einen jüdischen Arzt und er sagte mir, was in Russland geschehen ist, an großen und kleinen Pogromen, wird nie bekannt gemacht. Die Verfolgung der Juden geht weiter. Und so sagt auch wieder eine Israelitin, wir haben kein anderes Land, in das wir gehen können. Das ist unser Land. Ein Volk, das zerstreut ist, wird gesammelt von Nord, von Süd, überall her. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, jetzt das Zitat aus dem zweiten Buch Mose. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, darum, dass ihr größer und mehr wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern darum, dass er euch geliebt hat und dass er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Dass Israel besteht, hat nur einen einzigen Grund, dass Gott es erwählt hat. Sonst wäre dieses Volk schon lang vernichtet. Und das sind Glaubensgründe. Und sie sind schwer fassbar für Menschen, die sich nicht mit der Bibel orientieren können und die sagen, das hat keine Relevanz. Und ich verstehe das. Und doch beweist die Geschichte, dass ein Volk über Jahrtausende auf Wanderschaft ist und bestehen konnte. Weil es so stark war, weil es so klug war, weil Gott Ja gesagt hat und weil es noch Verheißungen gibt, die eben nicht erfüllt sind und die erst am Ende der Zeit erfüllt werden, obwohl inzwischen Christus gekommen ist. Was hat das mit uns zu tun? Gottes freie Liebe und Gnadenwahl, die es an Israel zeigt, haben auch wir erfahren als Christen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, an den Sohn Gottes nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Paulus sagt, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und genau das ist an Israel sichtbar. Sein Weg ist ein Weg mit Gott im ständigen Straucheln, im Versagen, im Nichtwissen, wie es weitergeht. Und Gott bleibt treu. Und in aller Zerstörung bleibt Israel immer wieder im Gespräch mit seinem Gott. Ja, es gibt in Israel auch Dinge und gab es schon, von denen Gott gesagt hat, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Und ich sage Nein zu euch, zu dem, was ihr da tut. Und dennoch, in dem Moment, wo das Volk sich an Gott gehalten hat, hat er sich wieder zu ihm gestellt. Es gibt in diesem Leben und in dieser Welt unendlich viel Zerbruch, Glaubensschwäche, Unvollkommenheit. Und wenn es auf unsere Kraft ankäme, im Glauben, wären wir schon lang verloren. Es ist Gottes Gnade, die sich über einen Menschen erbarmt, weil er unser Schöpfer ist. Und nachdem Menschen, und ich glaube das so, nachdem Menschen, so sagt die Bibel, sich von Gott gelöst haben und gesagt haben, wir leben ohne dich, war Gott treu zu ihnen und hat ihnen weiter Wege gegeben, ihn zu finden. Und er hat Einzelne berufen, Abraham, Jakob, um seine Treue sichtbar zu machen. Er hat ein Volk berufen. Und das Ziel war, dass andere Völker sehen, da ist ein Gott, der ist treu. Und der steht zu den Menschen, wenn sie ihm vertrauen. Die gleiche Berufung haben Christen. Und der ganze Hebräerbrief ist ein Zeugnis davon, dass das Alte Testament ein Lehrbuch ist für das christliche Leben heute. Wir dürfen lernen von diesem Volk. Und das ist wichtig, nach wie vor. Israel ist noch nicht am Ziel. Es gibt noch unerfüllte Prophetien. Und es gibt noch einen Weg für dieses Volk. Und es allein politisch zu sehen, ist zu wenig. Es muss geistlich gesehen werden. Und es muss geistlich gesehen werden, dass Gott selbst dahinter steht, zu sagen, ich bringe Menschen in dieses Land. Und ich würde mir auch in Israel als Christ persönlich mehr Feinfühligkeit wünschen, auch zwischen orthodoxen Christen und den Menschen, die mit ihnen leben. Auch da gibt es Töne, die nicht angemessen sind. Aber ja, Gott hat einen Weg. Und was hat das mit uns nochmal zu tun? Das Leiden des Volkes Israel ist nicht zu Ende. Und das Leiden der Christen ist nicht zu Ende. Wir leben privilegiert. Und wenn wir die Verfolgung und wenn wir die Not und die Spannung in Israel sehen, muss uns eins bewusst sein. In den meisten Ländern dieser Erde werden Christen verfolgt. Die Christenverfolgung ist so groß wie noch nie. Und Menschen in anderen Ländern können überhaupt nicht verstehen, dass es uns so gut geht. Und das hat Gründe. Das hat Gründe, denn Jesus hat deutlich gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie sich nicht nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nicht nach eurem richten. Und er hat gesagt, ist denn der Jünger über dem Meister? Nein, sind wir nicht. Und im 2. Timotheusbrief heißt es, tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört, so leben und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Wir leben hier privilegiert, aber wir vergessen eins. Wir werden Angefochtene sein, weil es eine Macht in dieser Welt gibt, die sich gegen Gott erhebt. Und auch das ist nicht mit Vernunftargumenten allein zu begreifen. Es hat was damit zu tun, dass wir Gott erleben und dass wir Jesus Christus als Auferstandenen kennen. Und da schaltet jeder weg. Ich konnte das viele Jahre auch nicht glauben. Dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Und dass Gott einen Weg wählt, der sich der Vernunft nicht einfach erschließt. Sondern dass er Wege geht, zu sagen, komm und vertraue mir. Ich greife in dieses Leben ein, in diese Welt ein. Es gibt mehr, als du siehst mit deinen Sinnen. Es gibt Glauben. Es gibt Übernatürliches. Er greift ein und er zieht uns zu sich. Aber selbst Jesus hat vor seiner Sendung in der Wüste mit dem Durcheinanderbringer Satan gekämpft. Und Satan wird als Fürst dieser Welt bezeichnet. Paulus sagt deshalb, unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern geht gegen Mächte der Finsternis. Und sie wollen die Treue und Liebe Gottes zu den Menschen stets in Misskredit bringen. Und weil sich die Liebe Gottes an Israel gezeigt hat und sie sich heute an Christen zeigt, deswegen stehen wir in Verfolgung. Auch wenn wir es gerade im Moment nicht merken. Aber lasst es euch nicht wundern, wenn es uns auch trifft. Und dann brauchen wir dieses Wissen der Treue Gottes. Dann brauchen wir die Worte aus Johannes 10, 28, wenn es heißt, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wer auf Jesus vertraut, hat das ewige Leben, Leben im Überfluss, das niemand nehmen kann. Und er sagt in Johannes 10, 10, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten, ich aber bringe das Leben im Überfluss. Wenn wir heute Israel in der Spannung sehen, in dieser Welt, dann sollte es uns daran erinnern, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und dass unser Weg ist, den Menschen die Liebe und Treue Gottes zu sagen, weil er sie retten will. Und es sollte uns irgendwie ein Anliegen sein und hoffentlich gelingen. Von diesem aktuellen Gesprächsthema, Krieg in Israel, zur Treue und Liebe Gottes in unserem Leben zu kommen und zu sagen, und heute erwählt er uns und will sich auch zu uns stellen. Israel lebt nur durch die Treue Gottes. Und wenn Menschen heute Tiefen erleben, die ihnen wehtun, wo sie sich fragen, wo ist Gott? Dann kann man ihnen sagen, und Gott ist treu. Er sucht dich und er hält dir die Treue, wenn du dich zu ihm wendest. Und ich möchte nicht über Resolutionen für oder gegen Israel diskutieren. Das wird zu nichts führen, weil Unrecht geschieht. Da kann man lang hin und her reden. Für mich ist die Basis zu fragen, was ist der geistliche Inhalt? Und oft genug gehen wir darüber hinweg. Als ich gestern die Zeitung gelesen habe, dachte ich mir, es geht nicht. Es geht nicht, man muss auch mal über ein aktuelles Thema wie dieses einige Worte sagen und gedanklich sich auf den Weg machen. Wenn es unangenehm auch ist, wenn man auch gern wegschaut, wenn man auch gern sagt, ganz schwierig. Aber Gott stellt sich. Und es gibt geistliche Aspekte, die wir nicht vergessen dürfen. Und sie betreffen uns sogar in unserem Leben heute. Gott liebt uns, Gott ist treu, Gott verlässt uns nicht. Gott liebt die Menschen und ruft sie zu sich. Und erweist ihnen die Treue. Und darauf können wir uns berufen, auch wenn unser Leben schwierig wird. Amen. So.